Heute geht es um eine Geschichte, die fast so wirkt, als stamme sie aus einer anderen Epoche der allgemeinen Luftfahrt. Im Mittelpunkt steht Horst Althaus aus Hagen, den viele nur als Flieger Horst kannten. Am Anfang steht eine Frage, die so radikal ist, dass sie beinahe absurd klingt. Kann ein Mensch einen Flug antreten, der über Nord-, Mittel- und Südamerika führt, in einer Bonnie mit gerade einmal 2 Dollar Bargeld in der Tasche, ohne Kreditkarten, aber mit einem unerschütterlichen Vertrauen in die eigene Person? Mit dem festen Glauben, dass sich unterwegs jedes Problem lösen lässt, wenn man nur bereit ist, jede Arbeit anzunehmen, die sich bietet, um damit den eigenen Lebensunterhalt und das nötige Geld für Flugbenzin zu verdienen. Genau darum geht es hier. Es ist der Blick zurück auf eine Zeit, in der fliegerische Freiheit aus heutiger Perspektive noch viel größer, direkter und ungezügelter wirkte, als man sie sich heute vorstellen kann. In dieser Folge wird Flieger Horst über einzelne Episoden aus seiner 28 Jahre dauernden Weltreise durch 48 Länder vorgestellt. Die Grundlage dafür ist sein Buch »Machen und nicht labern«. Gedruckt ist dieses Buch inzwischen nicht mehr im normalen Handel erhältlich und selbst in Antiquariaten nur noch sehr selten zu finden. Aber auch für diesen Umstand hatte Flieger Horst eine Lösung vorbereitet und darauf komme ich dann am Ende nochmal zu sprechen.
Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Privatpiloten-Lounge zu einer neuen Folge. Wir springen direkt ins Jahr 1982. Zu diesem Zeitpunkt hatte Flieger Horst bereits mehr als 1000 Flugstunden gesammelt. Angefangen hatte alles auf einer gebrauchten Cessna 210. Danach folgte nach einer schöpferischen Pause das Fliegen mit praktisch allen einmotorigen Cessna-Mustern bis hin zur zweimotorigen Beechcraft Baron. Diese Maschine kaufte er in Deutschland und überführte sie in die USA. Dort gründete er dann eine Flugschule für deutschsprachige Absolventen. Doch dieses Vorhaben endete in einem finanziellen Zusammenbruch. Die Baron musste verkauft werden. Nur herrschte in den USA damals gerade wirtschaftliche Flaute, also traf Horst die Entscheidung, das Flugzeug weiter südlich anzubieten. Empfehlungen führten ihn zunächst nach Mexiko, dort fand sich aber leider kein Käufer. Danach ging es weiter nach Nicaragua, dann nach Panama, Kolumbien und Venezuela. Aber leider verliefen alle Verkaufsversuche auch dort komplett ergebnislos. Eine weitere telefonische Empfehlung brachte ihn dann schließlich dazu, nach Guyana aufzubrechen. Und von dort führte ihn dann seine, ja, man kann schon sagen, Odyssee mit Zwischenstopp in Suriname weiter nach Brasilien.
Average is not an option. Die Blackwing BW650. Schwedisches Design in Carbon und Titan. Präzision und Kraft neu definiert. Außergewöhnliche Leistung. In jeder Fluglage. Blackwing BW650. Erleben Sie Freiheit auf einem neuen Level. Blackwing-deutschland.de.
In Rio de Janeiro ergab sich dann die Aussicht auf einen ernsthaften Käufer in Asunción in Paraguay. Dieser Interessent galt als finanzkräftig und zeigte auch starkes Kaufinteresse an dem Flieger. Der Start zu diesem Flug erfolgte, wie alle seine Flüge bis dahin, natürlich unter VFR. Ungefähr auf der halben Strecke musste Horst dann eine Schlechtwetterfront unterfliegen. Die Untergrenzen, die lagen bei ca. 2000 Fuß und weil er sein Reisebudget nicht noch stärker belasten wollte, hatte er 2 Mitreisende mit an Bord genommen. Also ging es dann in 1500 Fuß über ein endlos wirkendes grünes Dach aus Dschungel. Unter ihm dichter, geschlossener Urwald, ohne sichtbare Besiedlung, ohne Straßen, ohne jede realistische Möglichkeit für eine sichere Notlandung. Und dann kommt dieser Moment, den wir Piloten wirklich scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Der linke Motor fing an zu spucken, die Instrumente blieben zunächst alle im grünen Bereich und nach kurzer Zeit lief der Motor wieder normal. Doch die Erholung hielt leider nicht lange an. Er hustete erneut, lief unrund und 3 Minuten später stellte der Motor seinen Dienst komplett ein. Das Zuschalten der Zusatzpumpe für Kraftstoffversorgung, neue Startversuche, alles ohne Wirkung. In Horsts Kopf schossen natürlich jetzt in dem Moment unzählige Gedanken durcheinander. Was, wenn nun auch der zweite Motor ausfällt, eine Notlandung oben auf dem tropischen Urwald, der endet in der Regel immer tödlich. Und selbst wenn man sie überlebt und den Boden einigermaßen unversehrt erreichen könnte, dann bliebe immer noch offen, was einen dort erwartet und wann überhaupt jemand die Stelle finden könnte. Dazu kommt natürlich jetzt auch noch die Verantwortung für 2 weitere Menschen an Bord. Und dann sah Horst einen Fluss so ungefähr 3 Kilometer breit. Nach der Karte, die er mitführte, musste es der Iguazu sein. Also folgte er dem Flusslauf, entdeckte 3 Inseln im Wasser und in ihrer Nähe lagen auch 2 bemannte Fischerboote. Nach kurzer Überlegung, ob er jetzt weiterfliegen sollte, mit dem Risiko, dass vielleicht kurz vor der regulären Landung auch noch der 2. Motor ausfällt, oder ob er besser sofort in dem flachen Gewässer eine Notlandung versuchte, entschied er sich für die Wasserlandung. Er briefte seine Fluggäste, flog eine Platzrunde und setzte dann die Maschine in der Nähe einer der Inseln mit eingefahrenem Fahrwerk auf das flache Wasser auf. Ein Propeller wirkte dabei wie ein Anker, die Baron drehte sich in die Strömung des Flusses, ja, und seine beiden Gäste, die standen dann bereits auf der Tragfläche, während Horst die wichtigsten Dinge aus dem Cockpit und aus dem Flugzeug holte. Dokumente, Papiere, persönliche Gegenstände. Und die Fischer, zunächst eher ein bisschen verblüfft, die erwiesen sich tatsächlich als hilfsbereit. Und so ging auch dieses Abenteuer von Flieger Horst mehr oder weniger glimpflich aus. Mit viel Geduld und einem erheblichen Papieraufwand schaffte es Horst dann sogar noch später, die deutsche Versicherung zur Zahlung zu bewegen. Damit war die Baron Geschichte. Horst zahlte seine Kredite zurück, er kaufte sich dann von dem letzten Geld, das ihm blieb, ein Camper, begann dann hart zu sparen. Er hat jede Arbeit genommen, die sich ihm bot. Aber der Wunsch, seine Weltreise weiter mit einem Flugzeug fortzusetzen, die blieb ungebrochen. Aus diesem Wunsch heraus entstand dann der nächste Schritt. Horst kam dann auf die Idee, sein Wohnmobil zu verkaufen und mit dem Erlös ein anderes Flugzeug zu kaufen und mit dem restlichen Geld, ganz ohne Fremdkapital, ganz ohne Sponsoren, sein eigenes Ziel zu verwirklichen. Die Kosten des Fliegens und seinen Lebensunterhalt wollte er sich von Ort zu Ort dann durch Arbeit in den jeweiligen Ländern verdienen, die er anfliegen wollte. Ja, und wie so oft, bei ihm blieb es nicht nur bei einer Idee, er setzte sie dann natürlich auch um. Er tauschte sein Motorhome gegen eine Beach Bonanza 35R aus dem Jahr 1951. Es war noch einer jener berühmt-berüchtigten V-Tail-Bonnies und am 3. September war es dann tatsächlich soweit, nach viel Eigenleistung und mit Hilfe einer Werft, die als ausgesprochen geldgierig beschrieben wird, stand dann die Bonnie November 771 Fox Hotel Stadler auf der Runway. Maschine war vollgetankt, 120 Gallonen Kraftstoff an Bord, einschließlich 60 Gallonen Reserve im Zusatztank. Und an Bord befanden sich Lebensmittel für 2 Wochen. Und durch den Ausbau der hinteren Sitze hatte Horst ein festes Bett eingebaut. War also unterwegs in seinem eigenen Bonanza Inn Hotel, wie er es nannte. Dass er jetzt eigentlich nur noch $2 in der Tasche hatte, das hat ihn überhaupt nicht gestört. Er war überzeugt, schon unterwegs irgendwo Arbeit zu finden, damit er die Tanks wieder füllen konnte. Der Start verlief ohne Probleme und wie er sich das vorgenommen hatte, funktionierte auch der Rest. Arbeit finden, Afgas organisieren, weiterkommen. Punkt. Nach zahlreichen Stationen in den USA führte ihn dann sein Weg erneut nach Mexiko. Außerdem, und das finde ich persönlich sehr spannend, gelang ihm sogar in Kuba eine Landung und das Land anschließend auch wieder unbeschadet zu verlassen. Aber lassen wir doch Flieger Horst einmal selbst zu Wort kommen. VFR von Santa Lucia nach Granada. Das Wetter erlaubte mir, in 10.000 Fuß zu fliegen und ich konnte mir somit zum ersten Mal ein Gesamtbild von den karibischen Inseln machen. Es sah aus, als ob man von einer Insel zur anderen hätte springen können und es schien unbegreiflich, dass diese Distanzen mich das Fürchten gelehrt hatten. Ich spürte ein erhabenes Gefühl, wenn ich an das Vergangene dachte. Von der Navigation her konnte man überhaupt nichts verkehrt machen. Man brauchte doch nur die Inseln zu zählen. Da hinten liegt Jamaika. Nein, das ist Puerto Rico. Moment, das könnte auch die Dominikanische sein. Ist ja auch egal, vor dir liegt Grenada. Und ich holte mir aus meiner gültigen VFR-Flugkarte die Frequency heraus. Es kam aber kein Funkkontakt zustande. Beim 2. Versuch gab es ebenfalls keine Antwort. Über die Funkstelle etwas verwundert, nahm ich mir mein schlaues Büchlein zu Hilfe, was die Silbe Frequency aufwies. Mir kam das Ganze sehr merkwürdig vor, wodurch mir die damaligen Fernsehreportagen über die Grenada-Invasion der USA und die Ansprache des amerikanischen Präsidenten, der sich übrigens handschriftlich in meinem Gästebuch verewigt hatte, wir haben den Frieden in Grenada wiederhergestellt, in Erinnerung gerufen wurde. Da werden doch wohl keine Probleme übrig geblieben sein? Darauf hätten mich die voll disziplinierten, nachgemachten Engländer auf Santa Lucia auch aufmerksam gemacht. Jeder Versuch, Kontakt zu bekommen, war vergeblich. Ich vermutete, dass dort sicher nicht viel los wäre und der Controller bestimmt mit seinem Vogel im Käfig spazieren ging. Die Insel lag nun unter mir und ich flog direkt, wie auf der Karte ausgelegt, auf den internationalen Airport zu. Kurze Zeit später war ich genau über dem Airport, aber es herrschte immer noch Funkstille. Je tiefer ich mich über dem Airport herunterschraubte, umso deutlicher zeichnete sich die Stille des Airports ab. Eine zweimotorige Spornradmaschine blockierte zwei Drittel der Runway-Länge. Den Rest der Runway teilten sich Kühe und Ziegen. Das ist nicht Grenada International, du hast dich verflogen. Was soll das denn hier sein? Aber es stimmte doch alles, die Flugzeit, die Struktur der Insel und der Flugplatz war da, wo ich ihn erwartete. Los, runter und dann werden wir schon sehen. Drei Tiefflüge waren nötig, um die Viecher von der Runway zu scheuchen, wobei mich jedes Mal der Anblick des Terminals und des Vorfeldes an eine Geisterstadt erinnerte. Wie bei einem Wildwechsel über eine Autostraße kreuzten die verschreckten Viecher nach jedem Tiefflug die Runway, um sich wieder zum Rudel zu vereinigen. Es gelang mir schließlich, eine Punktlandung mit bei voll ausgefahrenen Klappen zu setzen, ohne mit den Tieren zu kollidieren. Ganz vorsichtig rollte ich zum mit Unkraut überwucherten Vorfeldrasen. Es sah wirklich aus wie in einer verlassenen Geisterstadt. Die Türen vom Terminal von den angrenzenden Gebäuden schlugen im Wind auf und zu, aus den Fenstern flatterten die Fetzen der Gardinen und kein Namensschild gab mir Auskunft darüber, wo ich mich wirklich befand. Mit der Flugkarte in der Hand, die Augen von einem Gebäude zum anderen schweifend lassend, bewegte ich mich langsam auf das etwa 50 Meter vor mir liegende Terminal zu. Jedes Mal, wenn mein Blick zum anderen Gebäude wechselte, sah ich einen Kopf hinter Tür oder Fensterrahmen verschwinden. Ich wurde also beobachtet und rief nun abwechselnd, »Hallo, ist hier jemand? Ist das hier Grenada?« Zögernd kamen erst zwei, dann mehr und mehr schwarze Menschen zum Vorschein. Sie gingen einen Meter auf mich zu, blieben stehen und sagten nur mit wirklich ängstlicher Stimme, »Wir sind ein friedliches Volk. Wir sind ein friedliches Volk.« »Ich bin ein friedlicher deutscher Sportpilot«, gab ich zur Antwort und ging, Zigaretten verteilend, auf sie zu. Das löste die Unsicherheit mir gegenüber und sie wurden gesprächig. »Ist das hier Grenada?« »Ja, ja, das ist hier Grenada.« Sie hatten mich durch meine Flugmanöver für einen Pfadfinder gehalten, dem jetzt die große kubanische Luftlandeinvasion folgte und hatten einfach Angst vor einer zweiten militärischen Auseinandersetzung. Meine Flugmanöver waren auch der Polizei nicht entgangen, die jetzt eintraf und rücksichtslos die Unterhaltung, die gerade interessant zu werden begann, unterbrach. Unverzüglich musste ich in den Jeep einsteigen und wir fuhren durch die Wildnis des Regenwaldes zu einem Polizeiposten in ein Dorf mit etwa 10 Häusern. Jeder Versuch von mir ins Gespräch zu kommen, wurde mit ernstem Schweigen beantwortet. Die erste Vernehmung machte ein freundlicher Beamter, dessen Fragestellung so ausgelegt war, dass ich nur mit Ja oder Nein antworten konnte. Das entsprach nun gar nicht meiner natürlichen Veranlagung und ich versuchte immer wieder, seine Fragerei zu unterbrechen, indem ich einfach die Geschichte so erzählen wollte, wie sie sich abgespielt hatte. Er gab mir jedoch keine Chance. Der Gipfel war, dass ich nach 45 Minuten Vernehmung meine Papiere zeigen sollte. »Die sind im Flugzeug, ich musste doch sofort einsteigen«, gab ich dem Beamten zu verstehen. In aller Ruhe fuhren wir zu dem Geister-Airport zurück, um die Papiere zu holen. Einen Vorteil, so dachte ich, hatte diese Fahrerei ja doch. Ich wäre ohne den Polizei-Jeep nie in diese abgelegene Gegend von Grenada gekommen und nahm auch meine Kamera mit. Als ich aber die faszinierende Landschaft fotografieren wollte, nahm man mir wieder schweigend die Kamera ab. Die Männer verzogen nicht eine Miene über meine Komplimente zu der wunderbaren Landschaft. In der Zwischenzeit wartete ein Spezialtrupp mit Hund auf unsere Rückkehr. Sofort gingen mir Herrera, La Romana und San Juan durch den Kopf und ich musste wohl einen nervösen Eindruck auf den Fahndungsbeamten gemacht haben. »Kennen Sie die Herren oder den Hund?«, fragte mich einer der Beamten. »Nein, aber der Hund beißt nicht, oder?« Das Kreuzverhör dauerte nur eine Dreiviertelstunde, aber dann ging es zum Airport und die Maschine wurde von dem deutschen Schäferhund durchschnuppert. Nachdem auch diese gründliche Durchsuchung durch den Hund keine Belastung gegen mich erbrachte, wurde die bis dahin so wortkargen Beamten gesprächiger und ich konnte mich nun über den ganzen Ablauf der kubanischen Beziehungen zu Grenada und die anschließende Militärinvasion der Amerikaner aus bester Quelle informieren. Es war mehr als aufschlussreich, wobei mich mehr die Airport-Verwechslung interessierte als die schmutzigen politischen Aktivitäten auf dieser herrlichen Insel. Die auf meiner Flugkarte deklarierte private Mickey-Maus-Landebahn Point Salinas war, nachdem der sozialistisch denkende Grenada-Gouverneur bei den westlichen Mächten keine Kredite zum Ausbau des Airports bekommen hatte, von Fidel Castro spottbillig zu einem supermodernen und für Jumbos ausgelegten Airport ausgebaut worden. Diese Entwicklung passte den Amerikanern überhaupt nicht und plötzlich war der Gouverneur von Unbekannten ermordet worden, was nun zum Schutz der Handvoll amerikanischen Touristen eine Militärinvasion rechtfertigte. Die restlichen kleinen Bauarbeiten zur Vollendung des Flughafens machten die Amerikaner umsonst mit links. Wer die Amerikaner um Hilfe gerufen hatte, ist was klärt, aber die Bronzebüste des ermordeten Gouverneurs spricht zu aller Grenada noch heute im Terminal. Der Airportwechsel war bei meiner VFR-Flugkarte nicht erfolgt und für mich damit gültig. Spätere Änderungen werden in einem Notam bekannt gegeben, das mir aber in Santa Lucia nicht vorgelegt wurde oder ich hatte es nicht gelesen. Die Herren der Aeronautical warteten schon informiert nach meiner Landung auf Point Salinas und ließen mich so richtig vor die Wand laufen. Die erste Frage, haben Sie schon mal was von einem Notam gehört? Machte mich zwar etwas unsicher, aber die unhöfliche Art, mit der man mir die Frage stellte, der Fragende sah mich nämlich nicht an, sondern an mir vorbei in die Gegend, verärgerte mich und ich verdrängte die anfängliche Unsicherheit mit Schweigen. Ich hatte Sie was gefragt, Sir. Als Gast Ihrer Robinson Crusoe-Insel lauschte ich nur den Trommeln und das dreistündige Verhör Ihrer Piratenpolizei dauerte lange genug und ich bin clean. Übrigens ist das hier die erste Insel, auf der ich keinen Begrüßungstrunk bekommen habe. Natürlich hatte ich mir durch diese Reaktion die Übernachtung in meinem Bonanza-Inn-Hotel verscherzt, aber ich konnte erhobenen Hauptes das Taxi rufen und etwas provozierend als Fahrziel Bananen-Inn-Hotel angeben. Danach geht die Reise weiter und sie bleibt nicht weniger schwierig. In Kolumbien wird Horst wegen einer fehlenden Einfluggenehmigung festgesetzt. Dazu kommen technische Probleme in der Beach, zeitweise fallen beide VOR-Geräte aus. Auch das ADF arbeitet nicht mehr, selbst das Funkgerät macht Schwierigkeiten. Trotzdem erreicht Horst immer wieder irgendeinen Flugplatz, auch wenn es nicht zwingend derjenige ist, zu dem er ursprünglich wollte. Er fliegt mit Stoppuhr, mit veralteten Sichtflugkarten, mit Handskizzen und genau aus dieser Mischung, aus Improvisation, Zähigkeit und fliegerischem Instinkt entsteht die nächste Episode. Für den entgangenen Eigenverdienst der administrativen Truppe am Lima Airport wurde mir nun als Rache eine schleppende Ausgangsabfertigung präsentiert. Nicht genug damit, dass man mich durch alle Büros zweimal schleuste, die VFR-Konditionen reichten plötzlich für einen Take-off vom internationalen Airport auch nicht mehr aus. Wir haben doch über 5 Meilen Flugsicht, gab ich den Leuten in einem wirklich noch ruhigen Ton zu verstehen. Nein, es sind nur 4,5 Meilen. Wenn das so ist, dann mache ich eben einen Touch-and-Go in Kulik und gehe auf Kurs. Von Kulik aus können Sie nicht auf einen internationalen Flug gehen. Aber so gute Sichten, wie wir sie heute haben, sind doch für Lima wirklich keine Ausnahme. Es kann doch nur schlechter werden. Es liegen noch 6 Flugstunden bis Arica in Chile vor mir. Und ich will nicht in die Berge gegen die Zeit fliegen. Bedauere, aber wir können nicht gegen die Regulation verstoßen. Es war einfach nicht möglich, mich durchzusetzen. Um nicht zu explodieren, rauchte ich mir vor der Tür eine Zigarette und versuchte es im zweiten Anlauf. Hier, nehmen Sie die $20 und setzen Sie den Stempel auf den Flugplan, aber sagen Sie nichts Ihren Kollegen, sonst verdoppelt sich die Stückzahl der $20-Stempel. Okay, Sie müssen 30 nautische Meilen aufs Meer rausfliegen, aber Sie dürfen auch nichts sagen. Ja, kein Problem. Es war 12 Uhr, als die Bonanza abhob. Um 18 Uhr ist Sunset und 6 Stunden brauche ich bis Arica. Zu dem ersten Flugplatz in Chile. Das ist doch alles schon wieder das kommt gar nicht in Frage, jetzt noch 60 Meilen Umweg zu machen. Und ich trete nach 5 Meilen auf Kurs. Am meisten ärgerte mich, dass durch die Schikane der Überflug der NASA-Linie in Frage gestellt war. Das gute Wetter und der günstige Rückenwind brachten mich aber schnell wieder in gute Laune und ließen selbst die Wüstenlandschaft zum Fotografieren schön werden. Nach der Skizze, die mir Alan angefertigt hatte, müsse da unten Iga sein und dann nach 20 Minuten Nazca kommen. Die Zeitangaben von Alan stimmten, aber von den riesigen, mysteriösen Scharlinien von Tieren und einer Runway, die man nur aus der Luft sehen könnte, war nichts zu sehen. So kostbar jede Flugminute auch war, aber das wollte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen und fing nun an, im Zickzackflug von den kahlen Bergen bis hin zur Küste und wieder zurück die Linie zu suchen. Nach 30 Minuten waren sie auf dem Film verewigt. Wer hat schon solche Bilder machen können, sprach ich zu mir selbst und erlebte nochmals die Freude über die geschenkte Kamera. Jetzt aber nichts wie schnell zurück auf Kurs. Ob das Suchen doch länger gedauert oder der Rückenwind nachgelassen hatte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall flog ich mit der Zeit um die Wette und die Dämmerung hatte mich in Ilo etwa 30 Flugminuten vor Arica überfallen. Es musste jetzt ganz schnell die Entscheidung getroffen werden, ob ich durch die tiefschwarze Nacht zur befeuerten Runway nach Arica weiterfliegen oder die private, unbefestigte Piste hier in Ilo suchen oder einfach schnell, bevor es ganz dunkel war, auf der Straße landen sollte. Aber die Dunkelheit war schneller als mein Denken und ließ eine Straßenlandung schon gar nicht mehr zu. Obwohl das Kreuz des Südens strahlte, konnte man das Meer von der Wüstenlandschaft und die wiederum von den kahlen Bergen nicht mehr unterscheiden. Nur die spärlichen Lichter dieser kleinen Stadt gaben etwas Orientierung, über die ich verzweifelt hilfesuchend kreiste. Es war der kleine Funken Hoffnung im Hinterkopf, dass durch mein ständiges Kreisen vielleicht doch einige Leute sich Gedanken machten, ob das Flugzeug da oben wohl die Landebahn suchte und eventuell mit Lichtzeichen eine Hilfungsstellung geben könnten. Etwa eine Meile östlich vom Zentrum war ein Lichterkomplex, der mir den Eindruck einer Industrieanlage gab, und ich vermutete dort, wie ich schon zuvor in fast allen Ländern an abgelegenen Industrieanlagen gesehen hatte, die Piste von Ilo. Zwei rote Warnblinker auf den Schornsteinen machten mich sicher, dass nur hier in der Nähe die Landebahn liegen müsste, und ich kurfte noch tiefer über diesem Komplex. Wie schon öfters in ähnlichen Situationen ließ ich mir meine ganze Flug- und über 100 Stunden Nachtflugerfahrung wie einen Film durch den Kopf laufen. Der Wind kommt tagsüber vom Meer, also müsste auch die Landebahn in dieser Richtung ausgelegt sein. Wenn sich bei einer Flugvorbereitung herausstellt, dass der Destination-Flugplatz vor Sonnenuntergang nicht erreicht werden kann, tritt man so einen vollidiotischen Leichtsinnsflug ja erst gar nicht erst an. Aber unter besonderen Umständen kommt man eben in Situationen, in denen für Jammern hätte oder wäre ich doch lieber kein Platz ist. Da gibt es nur eins: Ruhe bewahren, Vertrauen zu sich selbst haben und die selbstgekochte Suppe auslöffeln. Das immer extra nötige bisschen Glück kommt dann auch, oder es kommt nicht. Auf dem Zickzackflug Südwest-Nordost-Richtung, wie die Scharlinien von Nazca suchend, fiel mir das Blinken von weißen Lichtern auf. Durch mehrmaligen Überflug konnte ich mich vergewissern, dass die 6 Lampen links, dann ca. 20 Meter Dunkelheit und dann 6 Lampen rechts nur die Scheinwerfer von Autos sein konnten, die mir den Anfang der Landepiste signalisierten. 5 Überflüge mit simulierten Landungen waren nötig, bevor ich mich zur endgültigen Landung entscheiden konnte. Mit größter Konzentration, wie das Selbstverständlichste auf der Welt, wurde es auf der Schotterpiste eine weiche, kurze Landung. Die Besitzer dieser Luxusautos waren ausschließlich nordamerikanische Angestellte der Kupfermine, zu der diese Landepiste gehörte, von denen 2 selbst Piloten waren, die schon nach ein paar Minuten meiner Kurvenfliegerei wussten, dass der Flieger da oben etwas zum Landen suchte. Das für mich so nervenkitzelnde Landemanöver sowie der kurz zusammengefasste Bericht meines Weltfluges imponierten diesen amerikanischen Gastarbeitern überhaupt. Vielmehr waren sie darauf bedacht, mich vor der Polizei zu schützen. Ihr kennt euch besser aus als ich und ich nehme eure Hilfe gerne an. Aber fahrt mich bitte jetzt zuerst zum Telefon, um meinen Flugplan zu canceln. Bis zum Eintreffen der Polizei, nach über einer Stunde, war ich bestens von den Amerikanern aufgeklärt worden. Denn in diesem Grenz- und Militärsperrgebiet waren schon viele Menschen ohne Verhör für Tage im Bunker eingekerkert. Nach Aufnahme des üblichen Steckbrieffotos sollte nun das Protokoll geschrieben werden und ich meldete, wie von den Amerikanern empfohlen, meinen Hunger an. Die Auswahl des Restaurants überließ ich, ebenfalls wie empfohlen, selbstverständlich den 2 Vernehmungsoffizieren. Noch während des Galadinners hatten wir uns geeinigt, dass das Protokoll auch morgen früh noch geschrieben werden könnte und ich durfte durch Hinterlegung der peruanischen Flugpermission, des Reisepasses, Fotoapparats, Maschinenschlüssels und der von Alan angefertigten Flugskizze in der Bonanza schlafen. Wie verabredet holten mich meine 2 Polizeifreunde pünktlich in ihrem 20 Jahre alten Chevrolet, der auf der 3 Kilometer Fahrt 2-mal Kühlwasser auftanken musste, morgens ab. Nach meiner Morgentoilette saßen wir uns nun wieder schweigend gegenüber und das 2. unbeschriebene Blatt landete, wie schon das 1. im Papierkorb. Warum gehen wir nicht erstmal zusammen frühstücken? Unterbrach ich das Schweigen. Als wenn sie nur auf solche Stichwörter reagieren könnten, hatten sie schon ihre Kopfbedeckung auf und steuerten dasselbe Lokal an, in dem das Frühstück genauso viel kostete wie unser Galadinner. In dem Kühlwasser schluckenden Chevrolet brachte mich die Vernehmungsbeamten höchstpersönlich zum Airport, gaben mir alle meine hinterlegten Sachen zurück und legten beim Start ihre Hand zackig zum Gruß an ihre Schildmützen. Auch wenn das nichts aussagende 4-zeilige Protokoll in keinem Verhältnis zu den gehabten Barausgaben stand, so waren sie doch, gemessen an einer Außenlandung im militärischen Sperrgebiet und der Wiederstartgenehmigung, schon gerechtfertigt. Nach dem Take-off kam der Funkkontakt mit Arica zustande und die erste Frage der Controller war: Wie geht es dir? Lima hat deinen Absturz über den Pazifik gemeldet. Mit mir ist alles okay. Ich war nur von der so schnell hereinbrechenden Dunkelheit überrascht worden und habe in Ilo eine Zwischenlandung eingelegt. Wir unterhalten uns später darüber. Schon vom ersten Kontakt an hatte ich für Chile ein gutes Gefühl. Die Herren von der Aeronautik, vom Zoll und der Polizei begrüßten mich auf dem Vorfeld freundlichst mit Handschlag und lobten die Lackierung mit den deutschen Landesfarben Schwarz-Rot-Gold. Die Zollinspektion war mit einem Blick in die Bonanza schnell erledigt. Das dreimonatige Visum war schon im Passport gestempelt, noch bevor ich den Antrag ausgefüllt hatte. Die Flugpermission für zunächst einen Monat gültig kostete $10 und berechtigte für Landungen auf allen kontrollierten, unkontrollierten und auf den militär-privat gemischten Flugplätzen. Die Benutzung aller aeronautischen Einrichtungen sowie Landungen und Parken waren kostenlos. Die einzige Auflage in Verbindung mit der Flugpermission war das Verbot des Verteilens kommunistischen Propagandamaterials. Durch den freundlichen Empfang, die einfache kostenlose Abfertigung, mein Dollarpolster in der Tasche und die bessere Wetterkondition war ich mit mir und der Welt zufrieden und voller Unternehmungslust. Das änderte sich auch nicht, als ich ein Stimmungsbild von den deutschfreundlichsten Chilenen machen wollte, die sich mit ihren Empfehlungen, was ich mir alles unbedingt ansehen müsste, fast überschlugen und dann feststellte, dass man mit dem belichteten Film in Ilo aus der Kamera genommen hatte. So war es nicht verwunderlich, dass auf meinem Weiterflug selbst die Wüste meine volle Aufmerksamkeit hatte. Die Zwischenlandungen in Iquaqui, Antofagasta kamen mit ausreichender Gelegenheit, die nördlichen Regionen Chiles etwas genauer zu studieren. Alle, die diese Regionen bei einem Chile-Besuch nicht in ihrem Programm berücksichtigen, haben etwas versäumt. Wie groß in diesem Fall lang ein Land ist, erkennt man auf der Landkarte. Aber die wirkliche Dimension erfasst man erst beim Überschlagen der Flugstunden. So war ohne wetterbedingte Umwege eine Gesamtflugzeit von Arica bis Tobalaba, Santiago de Chile, von 10 Flugstunden nötig, wobei erst ein Drittel der gesamten Länge des Landes bewältigt war. Obwohl auch in Chile kein VFR at night erlaubt ist, zwangen mich doch gewisse Umstände in Tobalaba im Dunkeln zu landen und ich legte mich gleich schlafen, ohne mein Umfeld so richtig wahrgenommen zu haben. Am nächsten Morgen, so gegen 9 Uhr, wurde ich von der Sonne wach geküsst, die gerade über den schneebedeckten Bergen aufgegangen war. Es war ein fantastischer Anblick. Der Airport lag direkt am Fuße der Anden. Die Bonanza stand auf einer grünen, satten Wiese mit einer Fülle von dekorativ angelegten Blumenbeeten umgeben. Die gepflegten Schulmaschinen parkten wie an der Schnur ausgerichtet vor der mir eine Markise überdachten Sonnenterrasse des Restaurants, die mit einer zu Figuren geschnittenen Hecke umgeben war. Der Tenniscourt und der Swimmingpool rundeten den schönsten Airport, den ich bis dahin kennengelernt hatte, ab. Wenn es mir nicht zu warm geworden wäre, hätte ich dieses paradiesische, so beruhigende Gesamtanblick noch länger genossen. Ich war der glücklichste Mensch und bedauerte all die Sportpiloten, die so etwas nicht genießen können. Der Präsident des Aeroclubs war begeistert, wie ich meinen Trip finanzierte und gab mir die Adresse eines Deutschen, der eine große Firma besäße, sehr einflussreich in der gesamten Industrie von Santiago wäre und mit seiner Beechcraft Queen Air B80 jedes Wochenende zu seiner Farm in den Süden flöge. Wenn einer in Richtung Arbeit etwas machen könnte, wäre er es. Ansonsten ist es hier in Chile mit Arbeit nicht so gut bestellt, schon gar nicht südlich von Santiago. Hier ist seine Telefonnummer und bezieh dich auf mich, das hilft auch ein wenig. Im Übrigen bist du im Aeroclub willkommen und alle Einrichtungen, die nur Clubmitgliedern vorbehalten sind, stehen dir kostenlos voll zur Verfügung. Ich konnte es noch gar nicht so richtig glauben. So viel Glück auf einmal ist schon fast gefährlich. Ich verabredete mich vorsichtshalber mit meinem zukünftigen Arbeitgeber erst 3 Tage später am Airport und hatte somit ausreichend Gelegenheit, mich mit meiner neuen Umgebung etwas zu akklimatisieren. Bei einer Tasse Kaffee hatte ich gerade meine Tagebucheintragungen beendet, als mich 10 Minuten vor unserer Verabredung ein Mann auf Deutsch ansprach. Sie sind also der Flieger Horst. Ja, das ist ja ganz interessant, was mir der Präsident des Aeroclub von Ihnen erzählt hat. Haben Sie heute Zeit? Ja. Nun, dann sind Sie mein Gast. Ich melde uns nur eben telefonisch bei meiner Frau an, die Sie dann bei dieser Gelegenheit auch gleich kennenlernen können. All das gehört zu derselben langen Reise, die Horst ausdrücklich nicht als Rekordflug verstand. Er versuchte eher, große Hotspots und Metropolen zu vermeiden, sofern sie nicht als Airport of Entry nötig waren. Aber auf einem grenzüberschreitenden Flug ließ sich eben nicht immer jede Vorschrift sauber einhalten. Genau daraus entstand dann die nächste Episode. Diesmal geht es um einen Flug von Asunción nach Santa Cruz. Mit an Bord ist ein deutscher Freund, den Horst auf seiner Reise kennengelernt hatte. Dieser Freund wollte unbedingt fliegen lernen, doch mit der Koppelnavigation lief es auf diesem Flug nicht so, wie es sollte. Und dann lassen wir Horst doch mal wieder selbst erzählen. Die reguläre Flugzeit war abgeflogen, aber von Santa Cruz war nichts zu hören und zu sehen. Geh mal wieder auf Höhe, damit ich Funkkontakt bekomme. Es war Totenstille im Äther. Lass mich mal fliegen. Nach 10 Minuten wusste ich, dass wir stärkeren Rückenwind mit leichter Abdrift nach Osten hatten, als berücksichtigt. So, ich fliege jetzt weiter. Entweder waren wir in dem Moment, als wir runtergingen, schon quer ab von Santa Cruz und wir sind vorbeigefräst, aber vielleicht kommt's noch. Halt du deine Augen mal auf, ich fliege jetzt noch 30 Minuten, 10 Grad weniger, so etwas auf die Anden zu. Wenn dann nichts zu hören ist, dann geht's zurück. Sprit haben wir reichlich, das ist das Wichtigste. Die 30 Minuten waren um, von Santa Cruz nichts zu sehen, ein kleines Städtchen ziemlich dicht an den Bergen, verleitete mich doch noch weiter diesen Kurs zu fliegen, wenn Uli nicht im selben Moment rechts von ihm von Palmen umgebene Landepiste entdeckt hätte. Das hast du gut gemacht, die habe ich gar nicht gesehen. Die sehen wir uns mal näher an. Horst, da steht ein Flugzeug. Wo? Da hinten im Busch. Das ist sogar eine große Maschine. Ich sehe überhaupt nichts. Ah, jetzt sehe ich es auch. Das ist eine DC-3, da springen ja Leute rum. Hier gehen wir runter. Ob das wohl eine von diesen berüchtigten Kokainpisten ist? Jetzt mal nicht einen Teufel an die Wand. Bei dem Wort Kokain werde ich allergisch. Sprich ja kein Wort von dieser Landung in Santa Cruz. Wir könnten uns damit in Schwierigkeiten einhandeln. Wir fliegen erstens ohne Permission, zweitens sind wir laut Flugplan schon 26 Stunden überfällig. In die Zwischenlandung verklickere ich den jetzt schon. So. Co-Pilot, in welcher Richtung muss ich landen? Gegen den Wind, richtig. Und von wo kommt der Wind? Weiß ich doch nicht. Wenn kein Windsack da ist, dann sieh mal, in welche Richtung sich die Bäume bewegen. Die bewegen sich doch nicht. Also haben wir keinen Wind und können in dieser oder der umgekehrten Richtung landen. Aber nur auf den unkontrollierten Plätzen, so wie dieser hier, genau wie auf der Koko-Wiese und bei den Menoiden. Ansonsten nur so, wie die Controller sagen. In welche Richtung würdest du jetzt landen? Diese Richtung. Falsch. Wenn du über die Berge anfliegst, bist du automatisch höher. Wir haben keine Karte und wissen gar nicht, wie hoch der Platz liegt. Den Höhenmesser haben wir gestern in Ascusion eingestellt. Der barometrische Druck ist hier mit Sicherheit nicht derselbe. Es könnte also sein, wenn dein Auge nicht gut trainiert ist, dass du zu hoch. Also von der flachen Seite anfliegen. Die Bahn kann noch so lang sein, aber nie einen Meter bei der Landung oder dem Takeoff verschwinden. So. Co-Pilot, jetzt fahr das Fahrwerk aus. Der Co arbeitete und der Kapitän überprüft. Horst, du bist noch viel zu schnell. Uli, du wärst der geborene Flugstudent. Weißt du auch noch, wann ich es ausfahren darf? Wenn die Fahrtanzeige im weißen Bereich ist. Richtig, ich bin mal gespannt, wo wir hier sind. Wir konnten bis an die DC-3 heranrollen, die gerade mit halben Rindern beladen wurde. Was wollt ihr hier? Fragt uns einer von den 5 herangeschrittenen Machores, die das Verladen beaufsichtigten. Ich muss mit dem Kapitän sprechen, wir haben uns verflogen. Können Sie uns sagen, wer der richtige Mann unter den Leuten dort ist? Warten Sie hier, ich hole ihn. Sagte er, während die 4 bei uns zurückgebliebenen vom Pferd aus die Bonanza inspizierten. Kann ich euch helfen? Fragte der sehr gut Englisch sprechende Pilot. Ja, wir sind auf dem Flug von Philadelphia nach Santa Cruz ohne Karte geflogen und müssen wohl drüber weg oder vorbeigefräst sein. Jetzt sind wir hier und wissen nicht, wo wir sind. Die Landepiste heißt San Ignacio de Majaros. Bleib hier stehen, ich hole meine Karte. Mensch, Horst, das sind bestimmt halt die Klappe. Ich spreche ja nicht das Wort aus. Die Leute sind sehr misstrauisch. Der Pilot ist Amerikaner, das habe ich an seinem Akzent gemerkt. Da kommt er. So, also, du bist hier. Wie du siehst, ist das keine offizielle Karte. Die haben wir uns selbst gedruckt. Du musst auf dem Radial 270 fliegen. Meine VOA arbeiten nicht. Dann flieg hier auf das NDB. Ich habe kein ADF. Du gefällst mir. Fliegst du nur nach Kompass? Ja. Bist du Buschpilot? Sportpilot. Du gefällst mir wirklich. Also dann flieg von hier aus über Trinidad, schreib dir die Frequenzen auf, sprich mit denen, aber sage nichts davon, dass du hier gelandet bist. Und dann fliegst du diesen Kurs nach Santa Cruz. Ich empfehle dir, den alten Internationalen von Santa Cruz anzufliegen. Der liegt in der Stadt und beherbergt die General Aviation. Du musst aber auf dieser Frequency Kontakt mit dem neuen internationalen Airport aufnehmen. Versuch mal, dass du eine Flugkarte übers Militär bekommst. Ist nicht einfach, aber es geht. So, jetzt weißt du Bescheid. Good luck mit deiner Registration. Die N-Nummer ist nicht sehr beliebt. Warum nicht? Ich muss zurück zu meinen Leuten, okay? Vielen Dank. Uli, komm, wir hauen ab, bevor es dunkel wird. So, jetzt starten wir hier in die umgekehrte Richtung. Horst, guck mal da vorne. Der macht so komische Handzeichen. Habe ich schon gesehen, der will uns in die Schneise einweisen. Wink ihm freundlich grüßend zurück. Wir sind hier in der Höhle eines Umschlagplatzes für Kokain. Nichts wie weg. Mensch, Horst, das ist voll aufregend. Ich komme mir vor wie ein Expeditionspilot vor 50 Jahren am Amazonas. Ich habe mal so einen Fliegerfilm gesehen. Hoffentlich sind die Fotos was geworden. Hast du fotografiert? Ja, davon habe ich ja gar nichts gemerkt. Die Macheros auch nicht. Du hast ja Nerven. Das hätte ich dir wirklich nicht zugetraut. Wie ich bereits am Anfang schon erwähnt hatte, ist das Buch von Flieger Horst im Handel leider nicht mehr erhältlich. Horst hatte jedoch vorgesorgt und den Text des Buches als PDF-Datei auf CD brennen lassen. Wer eine solche CD haben wollte, konnte sie per Post gegen eine Spende erhalten. Die Spende sollte dann seiner langjährigen Lebenspartnerin in schweren Zeiten helfen. Ich haue euch alle wichtigen Infos bezüglich des Buches und wie man vielleicht rankommen kann unten mal in die Shownotes rein. Flieger Horst verstarb am 20. April 2021 nach kurzer, schwerer Krankheit und genau damit bleibt diese Geschichte einfach stehen. Als Bericht über einen Mann, der mit $2, einer Bonanza, unerschütterlichem Selbstvertrauen und einer kompromisslosen Bereitschaft zum Anpacken etwas getan hat, worüber andere nur reden würden. Und damit wünsche ich euch da draußen Blue Skies, many happy landings und eine schöne Saison. Du bist Pilot? Du willst nicht alleine fliegen? Du willst nicht alles mit dir selbst ausmachen? Dann melde dich doch bei PPL Plus an, dem Forum hier von der Privatpiloten-Lounge. Dort triffst du Piloten, Flugschüler und Menschen, die die Fliegerei ernst nehmen. Es geht um Austausch, Fragen, Erfahrungen und ehrliche Tipps aus der Praxis. Ob Ausbildung, Technik, Reisen, Flugplanung oder einfach nur der nächste sinnvolle Schritt, du musst nicht alles allein herausfinden. PPL Plus ist komplett in allen Bereichen kostenlos, also melde dich jetzt an auf www.pplplus.de.